Gemeinde, verzeiht uns, wenn manch einer jetzt heute Morgen das Abendmahl erwartet hat. Wir haben einfach nicht dran gedacht und konnten das noch nicht mehr vorbereiten. Aber wir haben Mahlfeier, sagt Paulus an einer Stelle, lasst uns die Mahlfeier haben im Geist. Glaube ich, so ähnlich drückt er sich aus. Abendmahl ist überall da, wo die Kinder des Vaters, wo die Geschwister Jesu zusammenkommen und miteinander Gemeinschaft haben. Und so wissen wir, dass der Herr Jesus heute unter uns ist. Ja, für mich ist es immer ein Ereignis. Ich bin nicht hier, um euch eine Predigt zu halten. Ich bin hier, um ein Werkzeug, ein Botschafter meines Vaters im Himmel zu sein. Und mir ist viel wichtiger, dass heute, nach diesem Gottesdienst, wir wirklich näher an das Herz des Vaters gekommen sind, als sonst irgendetwas. Unsere Kenntnisse und Erkenntnisse helfen uns nicht weiter, sondern die Gemeinschaft mit Jesus. Ich bin gespannt, ob das heute Morgen mit den Bildern irgendwie klappt. Das erste Bild wäre schon mal wunderbar. Wenn ich über die Facetten der Liebe Gottes heute mit euch sprechen möchte, dann ist das ja erstmal meine letzte Predigt für ein paar Wochen. Wir sind im Urlaub. Ganz liebe Grüße von Susanne an euch. Wir sind in Kroatien und wollen uns da ein bisschen in die Sonne legen. Ich möchte ein paar gute Bücher mitnehmen. Ich möchte mich neu inspirieren lassen. Und ich wünsche euch in dieser Zeit hier wirklich auch alles Gute. Und wir haben ja auch so ein bisschen vorgesorgt. Letztes Mal hatten wir Dankbarkeit, wenn ihr euch erinnern könnt. Und ich hatte so deutlich gemacht, wie Dankbarkeit nicht nur eine Reaktion ist auf etwas, was ich bekomme, sondern wie sie eine Frucht ist, eine Gabe, die in mir lebt und die mein Leben bereichert. Und heute eben Facetten der Liebe Gottes, damit möchte ich so ein bisschen überleiten in eine neue Themenreihe, mal sehen, wann wir damit anfangen und wie wir da hineingehen, nämlich die Gaben des Geistes. Es geht um die Gaben des Geistes. Und mit diesen Gaben des Geistes, mit diesen Gaben der Gnade, beschenkt uns der Heilige Geist und macht uns zu Werkzeugen in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft und auch in unserer Gemeinde. Und wenn man Menschen fragt, was ist die größte Gabe, dann wird oft gesagt, die Liebe ist die größte Gabe. Heute bin ich der Meinung, in gewisser Weise stimmt das auch, aber nach neutestamentlichem Zeugnis ist die Liebe Gottes keine Gabe, sondern das Anwendungsprinzip für die Gaben. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel die Gabe des Helfens habe, dann ist das Anwendungsprinzip oder das Motiv, in dem ich diese Gabe gebrauche, die Liebe. Denn ohne Liebe läuft nichts. Und zuerst möchte ich euch mal fragen beim nächsten Bild. Da sind so ein paar Dinge aufgeführt. Gott ist Gnade, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Wahrheit und Gott ist Geist. Ich mache ein kleines Quiz mit euch. Zwei von diesen Aussagen stimmen nicht. Vielleicht ist mancher jetzt irritiert, denn es ist so, es gibt im Neuen Testament und im Alten Testament einige Male, wo es ganz bewusst heißt, Gott ist. Und es ist ganz wichtig, das zu erkennen und zu erfassen. Aber bei zweien stimmt das nicht. Was meint ihr? Wer hat eine Vorstellung? Bitte? Gott ist Gnade, stimmt nicht. Okay, ja, das stimmt. Gott, es wird nicht ausdrücklich gesagt, Gott ist gnädig, aber es wird nicht so ausdrücklich gesagt, Gott ist Gnade. Was wäre noch verkehrt? Ja, richtig, korrekt. Okay, nächstes Bild. Nächstes Bild. Also, Gott ist Wahrheit und Gott ist Gnade, können wir mal ausstreichen. Dreimal im Neuen Testament wird ganz bewusst gesagt, wird eine Eigenschaft direkt mit Gott in innersten Zusammenhang gebracht. Sie ist nicht nur ein Attribut von ihm, sondern sie ist fast identisch, Licht. Als Gott am Anfang sagte, es werde Licht, dann ist damit gesagt worden, Gott ist aus seinem Licht hinausgetreten und hat sein Licht in das ganze Universum hineingegeben. Er hat gesagt, es werde Licht, es soll etwas außerhalb von mir sein. Und so hat er unsere Welt hineingerufen in sein Licht. Er ist das wunderbare Licht. Ich glaube, Licht steht einfach für Helligkeit, für Klarheit. Und Licht steht auch für Wahrheit. Wenn wir einmal vor Gott stehen werden, dann werden wir in seinem Licht stehen. Und ich denke an manche Menschen, und ihr kennt auch Menschen, die verblendet sind. Wir alle sind in gewisser Weise verblendet. Das möchte ich vorhersagen. Wer sagt, er wäre gar nicht verblendet, der denkt zu groß von sich. Ich bin verblendet und ich suche immer danach, Herr, ich möchte dich erkennen, ich möchte in deinem Licht stehen. Aber manchmal denken wir bei manchen Menschen, sie sind wirklich verblendet. Und wir alle werden vor ihm stehen und es wird alles auf einmal Licht sein. Das nächste, was ausgedrückt wird, ist, Gott ist Liebe. Liebe und Gott ist identisch. Da könnte ich noch mehr zu sagen, will das heute Morgen aber nicht tun. Das führt auf ein ganz anderes Thema. Aber ich habe neulich in der Offenbarung, ich lese im Moment diese letzten Kapitel von Kapitel 19 bis 22 nochmal ganz ausführlich, weil mich das Thema Endzeit und in welcher Zeit leben wir sehr interessiert. Und da heißt es am Ende, dass alles Böse, alles Negative, alle Sünde und letzten Endes auch der Tod in den feurigen Pfuhl geworfen worden ist. Wenn wir mit Gott in der Ewigkeit zusammen sind, wird es gar nichts Böses mehr geben. All evil will be wiped out, will not be existent in any way. Das ist Wahnsinn, das können wir uns nicht vorstellen. Und wenn es gar nichts Böses mehr gibt, jetzt frage ich eure Logik, muss Gott dann noch Richter sein, wenn es nichts mehr zu richten gibt? Verstehen wir? Gott ist Liebe. Gott ist nicht Liebe und er ist Richter und er straft, sondern Gott ist wirklich nur Liebe. Dass wir das erkennen und nicht denken, ich muss mich toll verhalten, ich muss Tugenden üben, ich muss irgendwelche vielen guten Dinge tun, Gesetze erfüllen. Gott ist pure Liebe. Und Gott ist Geist. Gott ist Geist heißt ganz einfach, er ist die Dimension, die wir nicht haben. Wir leben hier in einer dreidimensionalen Welt, in einer Welt, die begrenzt ist durch den Raum. Aber Gott ist in einer Welt, zu der niemand zukommen kann, es sei denn, wir werden da hineingebracht. Und diese Welt ist Geist, das ist die geistliche Welt. Und in dieser geistlichen Welt lebt er und existiert Gott. Und jetzt kommt er und gießt durch seinen Geist oder durch seinen Geist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, sodass sein Geist in uns wohnt. Und indem Gottes Geist in uns wohnt, ist es Gottes Liebe und Gottes Licht, die auch in uns wohnen. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Als ich das gestern vorbereitete, war die Tageslosung, deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren. Denn der Herr wird dein ewiges Licht sein. Und Paulus sagt zu uns, ihr alle seid Kinder des Lichts. Und dann die Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und zu guter Letzt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Das Schönste am Gebet ist eigentlich nicht mehr, wenn wir das Gebet kontrollieren können, sondern wenn wir einfach aufgehen in der Wahrheit der Gegenwart Gottes. Als ich heute Morgen zu euch hierhin fuhr, war diese Sache mit dem Ruf, Gott, du rufst mich. Und ich in meinem Herzen waren so einige Dinge. Und als ich das so betete und so vor Gott, mit Gott verbunden war, habe ich innerlich an zu weinen gefangen. Und ich habe gemerkt, wie schön es ist, wenn Gott uns ruft. Und wenn er mich ruft ins Gebet und ich bete und ich weiß gar nicht mehr, was ich beten soll, weil die Wirklichkeit, für die ich beten möchte, viel größer ist, als meine Worte es ausdrücken können, dann bin ich genau an der richtigen Stelle. Dann merke ich, das Gebet fließt. Du musst dich nicht kontrollieren. Du musst nicht die Dinge kontrollieren, die du beten willst. Fang an zu plappern. Fang einfach an, dein Herz und das, was in Ehrlichkeit und in Aufrichtigkeit in dir ist, einfach zu sagen und auszusprechen. Wo will ich drauf hinaus? Ich möchte drauf hinaus auf die Einheit Gottes. Gott ist Liebe. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Darf ich mal das nächste Bild sehen? Ah ja, da fängt es schon an. Okay, wir sind mittendrin. Facetten der Liebe Gottes. Ich möchte mit euch heute sprechen über Galater 5, Vers 22. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gehört oder kennt diesen Vers und kann auch die 9 Früchte des Geistes zum Ausdruck bringen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, dass letzten Endes alle Eigenschaften Gottes in einer Eigenschaft verbunden sind, und das ist die Liebe. In der Liebe ist alles verbunden. Was das bedeutet für unsere Gemeinschaft mit ihm, darüber vielleicht zum Schluss noch einiges. Aber wir wollen uns heute Morgen einmal die 9 Früchte des Geistes angucken, und sie fangen ja an mit der Liebe. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und das zweite ist Freude. Freude ist die jubelnde Liebe. Da ist eine Frau und man spürt, die ist einfach nur noch Jubel. Das ist übrigens kein Bild aus einem frommen Verlag oder aus einer frommen Zeitung, ist ein Bild aus dem Internet. Jeder Mensch möchte jubeln. Freude ist die jubelnde Liebe. Freude ist, wenn in dir die Liebe Gottes so stark ist, dass du sie zum Ausdruck bringen willst. Und du fängst an zu jubeln. Und Jubel, man kann das nicht weiter definieren, ist eben Liebe. Ist eine Liebe, die sich in einem tiefen Gefühl zum Ausdruck bringt. In 1. Petrus 1, Vers 9 gibt es in der Menge-Übersetzung eine ganz tolle Übersetzung. 1. Petrus 1, Vers 9, da heißt es: Ihn habt ihr lieb, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher und verklärter Freude entgegen. Und das kommt daher, dass wir ihn lieben. Wer Gott wirklich liebt, kann jubeln. Du wirst nicht sagen: Gott, ich liebe dich. Sondern wenn du sagst: Gott, ich liebe dich, dann geht ein Gefühl, dein Herz geht damit. Und das entscheidet darüber, ob du jubelst oder ob du nicht jubelst. Wenn jemand sagt: ich juble, dann ist das eine, in der Kommunikationswissenschaft, eine inkongruente Nachricht. Da passt was nicht zusammen. Jubel muss mit Emotion einhergehen. Freude ist also die jubelnde Liebe. Und bei den anderen Früchten des Geistes habe ich mich bemüht, immer mit einem Bibelvers das zu untermauern, wie die Liebe damit zusammenhängt. Schauen wir uns mal das zweite an, den Frieden. Und da siehst du eine Frau, wie gesagt, auch nicht aus einer frommen Zeitschrift, im Internet gibt es das. Und ich finde es so toll, dass die Welt im Grunde genommen erkennt, dass wir Gott brauchen, um wirklich Frieden zu haben, um Ruhe zu haben. Im Hebräerbrief, das Kapitel 4, spricht von der Ruhe Gottes, in die wir eingehen sollen. Es ist eine Ruhe vorhanden bei Gott, in die wir eingehen. Friede ist die ruhende Liebe. Wenn Gottes Liebe in mir lebt, dann komme ich zur Ruhe. Dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Dann weiß ich, alles ist bei Gott bekannt und er kennt mich und er weiß die Dinge. Ich komme zur Ruhe. An einer Stelle heißt es auch, dass wir zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken. Mir tut es leid, wenn viele gläubige Menschen ständig auf Achse sind und meinen, sie müssten Gottes Reich versuchen, mit ihren Mitteln zu bauen. sie müssten große Taten tun und sie vergleichen sich vielleicht mit anderen, die vermeintlich Größeres für Gott getan haben. Das ist alles Nonsens. Wenn Gottes Liebe in dir ist, dann kommst du zur Ruhe. In 2. Timotheus 2, Vers 22 sagt Paulus: Jage vielmehr der Gerechtigkeit und dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nach im Vergleich, im Verein mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wenn hier steht jage, dann werden manche so: Oh ja, ich muss dem nachjagen, ich muss mich wieder anstrengen. Nein, du musst dich nicht anstrengen. Denn Friede und Ruhe bringen Liebe mit sich. Und die Liebe bringt die Ruhe mit sich. Das können wir nicht voneinander trennen. Wer sagt, ich liebe Gott, aber ständig meint, irgendwelche Dinge tun zu können für Gott, der ist noch nicht wirklich in der Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes führt mich zum Frieden. Und wenn ich jetzt ein paar Wochen in Urlaub fahre und sicherlich oft an euch denken werde, da in Kroatien gibt es nicht so viele schöne Wiesen, wie es das hier gibt. Ne? Übrigens, in Bielefeld ist ja im Moment die 800-Jahr-Feier. Und was die Stadtväter ganz toll gemacht haben, wenn du durch die Stadt fährst, da gibt es so grüne, wie nennt man das, so Rabatten, genau. Die eine Fahrbahn von der anderen vielleicht teilen. Und alle diese Rabatten, die es im Moment in Bielefeld gibt, sind mit einer Samenart bestückt worden, die alle tollen Blumen hervorbringt. Das ist irre. Also lila Blumen, rote, gelbe und so weiter. Du fährst mit dem Auto und rechts und links sind diese wunderbaren Rabatten. Das sollte man überall streuen. Denn das ist ungefähr so, wie diese Wiese hier aussieht. So hat Gott die Welt schön gemacht und das ist sein Friede und der Friede ist die ruhende Liebe. Das nächste ist Geduld. Geduld. Was ist Geduld im Verhältnis zur Liebe? Ich nenne es einfach mal die wartende Liebe. Geduld, die wartende Liebe. Auch darüber habe ich heute Morgen wieder nachgedacht. Wenn ich diese Welt sehe, unsere Welt und die Not unserer Welt und was im Moment geschieht und was in den ganzen Jahrhunderten geschehen ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Gott wäre, dann hätte ich die Zeit schneller zu Ende gebracht. Warum wartet Gott so lange? Warum hat er solche Geduld mit der Bosheit, mit der Sünde, mit der Menschenverachtung, mit dem Krieg und dem Leid in dieser Welt? Und dann habe ich einfach so gedacht, wenn es Gott nicht gibt, wenn wirklich all dies hier in der Welt einfach nur purer Zufall ist und wir hoffen könnten, dass es lieber heute als morgen vorbei ist, dann ist es in Ordnung. Aber wenn es Gott gibt und er es zulässt, dass diese Menschenverachtung und diese Bosheit und das Leid in dieser Welt existiert, dann muss ich sagen, er hat viel Geduld. Und ich warte auf den Tag und ich freue mich auf den Tag, wo das alles zu Ende ist und wir einmal bei ihm sein werden und er die Welt richten wird und er ein Urteil sprechen wird über all das Böse in dieser Welt und wo er den Teufel und den Tod in den feurigen Pfuhl wirft. Hoffentlich kommt es bald. Ich habe keine Geduld. Und es ist wahr, ich habe keine Geduld. Ihr? Wie oft bin ich ungeduldig? Und möchte, dass es passiert. Und ihr kennt den bekannten Spruch, lieber Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Geduld, die wartende Liebe. Epheser 4, Vers 2. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, als solche, die einander in Liebe ertragen. Geduld gibt es nur mit Liebe zusammen. Das hängt zusammen. Du kannst nicht geduldig sein ohne Liebe. Und wer liebt, hat Geduld. Und wenn manche Eltern sagen, Tochter, ich liebe dich, aber mit dem, wie du dich verhältst, habe ich keine Geduld, dann liebt diese Mutter ihre Tochter nicht wirklich. Denn Liebe hat Geduld. Geduld ist die wartende Liebe. Schauen wir uns das nächste an. Freundlichkeit. Freundlichkeit. Die erbarmende Liebe. Ich freue mich, dass meine Mutter im Moment in einem Altenheim untergekommen ist, welches wirklich die Freundlichkeit Gottes ausstrahlt. Das Heim ist gegründet worden von Bethel. Wir wissen, dass Bethel das Haus Gottes ist und aus Gottes Liebe und aus Gottes Freundlichkeit entstanden ist durch Friedrich von Bodelschwingen. Und dieses Altenheim atmet wirklich die Freundlichkeit Gottes. Wie weit die Menschen gläubig sind, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass meine Mutter jetzt in einem Altenheim ist, wird Gottes Liebe und seine Freundlichkeit fast jeden Tag angesprochen. Meine Mutter kriegt es fertig, mit jeder Schwester, die sie wickelt und ihr hilft und für sie da ist, zu sagen, dass Gott sie liebt. Also allein meine Mutter bringt jetzt die Freundlichkeit und die Liebe Gottes da hinein. Und ich freue mich, dass meine Mutter freundlich ist mit den Pflegern dort und die Pfleger sehr freundlich sind mit ihr. Wie kann ich freundlich sein ohne Liebe? Es gibt eine Freundlichkeit ohne Liebe, die hat auch ein Wort und die finden wir sehr wichtig in Deutschland. Wie heißt das? Wir sind höflich. Höflichkeit mit Liebe. Ich möchte mal sagen, Höflichkeit plus Liebe ist Freundlichkeit. Höflichkeit ist eine abgespeckte Form von Freundlichkeit. Eine Freundlichkeit, die versucht, bestimmte Kriterien zu entwickeln, bestimmte Kennzeichen, wie man sich zu verhalten hat. Aber wenn ich freundlich bin, dann schließt das Höflichkeit mit ein. Obwohl es manchmal bestimmten Etiketten dann nicht entspricht. Titus 3, Vers 4. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschienen war. Da steht nicht direkt Liebe, aber es wird zusammengebracht. Güte und Menschenfreundlichkeit und all das ist Gottes Liebe, die Jesus in unsere Welt gesandt hat. Deswegen gehen wir gleich zum nächsten. Güte ist die schenkende Liebe. Mit Güte schenkt uns Gott seine Nähe, seine Gegenwart, ohne unser Verdienst, ohne dass wir etwas dazu tun können. Und ihr kennt dieses wunderbare, eines der schönsten Gleichnisse im Neuen Testament, wo die Menschen gerufen werden von einem Weinbergbesitzer, schon früh am Morgen, und sie kriegen einen bestimmten Lohn zugesprochen, dann mittags kommen nochmal welche dazu, am Nachmittag nochmal und eine Stunde vor Feierabend kommen nochmal ein paar dazu und die erwarten gar nichts mehr. Und am Ende kriegen alle das Gleiche. Dieses Gleichnis widerspricht unseren Gefühlen total. Das entspricht uns nicht. Dass die Letzten die Ersten sein werden, das wollen wir nicht, das können wir nicht verstehen. Wer meint, das zu verstehen, der soll sich mal wirklich hinterfragen, ob er das ernst meint. Ich verstehe das nicht. Ich kann es nur verstehen, indem ich es mir von Gott immer wieder neu sagen lasse. Mein lieber Wieland, ich liebe dich nicht, weil du schon seit 50 Jahren mir nachfolgst. Ich liebe dich, weil ich heute zu dir sage, ich liebe dich, weil du der bist, den ich einfach liebe. Liebe kann man nicht verdienen. Liebe ist Güte, ist pure Güte. Es ist ein pures Geschenk. Und wir tun besser daran, wenn wir da ganz locker werden und uns freuen über diese schenkende Liebe. Kommen wir zu den letzten dreien. Treue, die verlässliche Liebe. Ein Bild, was ich im Internet gefunden habe, finde ich toll. Das ist ein Ehering und zwei Gummibärchen. Vielleicht finden wir das als theologisch nicht angemessen. Aber es drückt auf jeden Fall unseren Alltag aus. Die mögen sich. Und die sind zusammengeschlossen, nicht durch das, was von Herz zu Herz geht, sondern sie haben einen Bund miteinander geschlossen. Ein Bund. Sie gehören zusammen. Und das ist Treue. Treue ist verlässliche Liebe. Treue ist eine Liebe, die nicht endet, die nicht aufhört. Eine Liebe, die zu dem Geliebten steht, egal was geschieht. An einer Stelle heißt es, und wenn wir untreu sind, so ist er dennoch treu. Ich kann mich auf Gottes Liebe verlassen. Ich erlebe im Moment alte Menschen. An einen Menschen denke ich, diese Person hat Parkinson. Andere Menschen haben Alzheimer-Krankheit oder sind einfach dement. Manchmal sage ich, Herr, ich möchte, wenn ich alt werde, dass mein Geist bis zum Ende klar bleibt. Und was ist, wenn er nicht klar bleibt? Wenn wir abdrehen, wenn wir nicht mehr klar sind, dann gibt es nur eins. Ich weiß, dass Gott mich darüber hinweg tragen wird. Er wird mich tragen in sein himmlisches Reich, auch wenn ich selber am Ende nicht mehr erkenne, wer ich bin. Ich weiß, seine Treue verlässt mich nicht. Zu Philemon sagt Paulus, ich höre ja, welche Liebe und welche Treue du dem Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber bewährst. Welche Liebe und welche Treue. Es gibt Treue nicht ohne Liebe. Und Liebe ist treu. Liebe ist treu. Das nächste. Sanft. Ach so, wir haben noch ein Bild dazu. Irgendjemand sagte, wenn einem die Treue Spaß macht, dann ist es Liebe. Ne? Man kann ja auch sagen, ich bin treu, aber man hat eigentlich keine Empfindungen mehr dazu. Lieber möchte man aufkündigen, möchte man den Partner sausen lassen, die Firma sausen lassen oder einen Freund sausen lassen. Aber wenn in der Treue Liebe ist, dann macht es auch Spaß. Ja, dann macht es Spaß. Dann kann man zu einer Gemeinde stehen. Dann kann man zu einem Menschen stehen. Dann kann man zu einem Freund stehen und zu einem Partner stehen. Danke, Vater, dass du treu bist. Unser Vater im Himmel ist treu und er steht zu uns. Das nächste. Sanftmut. In manchen Übersetzungen steht immer, oder steht zum Beispiel Sanftmütigkeit. Sanftmütigkeit, singen wir in einem Weihnachtslied, ist sein Gefährt. Gütigkeit, Sanftmütigkeit. Und die deutsche Sprache hat einfach das Wort Sanftmut. Und da kann man viel überlegen. Ich denke, es gibt auch andere Attribute, womit wir Sanftmut beschreiben können. Es ist die demütige Liebe. In der Bergpredigt heißt es, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sanftmut trägt durch. Sie stellt sich unter eine Situation. Ich finde es toll, dass dieser Schmetterling auf der Hand Platz genommen hat. Bei sanftmütigen Menschen fühlt man sich geborgen. Sanftmütige Menschen strahlen eine Ruhe aus. Du weißt irgendwie, bei denen kannst du dich niederlassen. Bei denen kommst du zur Ruhe. Die hören dir zu, zum Beispiel. Ich habe einen jungen Mann, mein Alter, sogar ein Jahr älter, einen netten Mann, einen Bruder. Ah, ist er ein Bruder? Ich denke mal, er glaubt an Gott, aber ob er wiedergeboren ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, er besucht mich in meinem Geschäft, manchmal jeden Tag. Und manchmal sage ich, du, ich habe keine Zeit. Und wenn Kunden da sind, haut er sowieso wieder ab. Auf jeden Fall, ich habe neulich gefragt, warum besuchst du mich immer? Und dann sagte er, du bist ein Mensch, der zuhört. Ich höre nicht immer zu. Aber bei ihm höre ich wohl zu und dann sage ich ihm, du, jetzt muss ich arbeiten. Und dann geht er auch. Ja, Sanftmut, die demütige Liebe. Ich möchte die Sanftmut Jesu in mich aufnehmen. Und das Schöne ist, wenn Sanftmut die demütige Liebe ist, dann bedeutet das, wenn ich der Liebe nachstrebe, werde ich auch sanftmütig. Liebe führt zu Sanftmut. Und Sanftmut gibt es nicht ohne Liebe. Ja, lasst uns einander begegnen mit Sanftmut. Das Letzte. Selbstbeherrschung. Ach, noch ein Bildchen zuvor. Sanftmut ist der Himmel, sagt Martin Luther. Zorn ist die Hölle. Die Mitte zwischen beiden ist diese Welt. Warum? Je sanftmütiger du bist, desto näher bist du dem Himmel. Gut, ne? Ja. Oh, ist das nicht ein tolles Bild? Manche Bilder sagen doch mehr als 1000 Worte. Man könnte meinen, die Eule ist ausgestopft. Die ist irgendwie, die lebt gar nicht. Aber, nee, bitte was?
Das ist keine Eule, das ist ein Uhu.
Ja, ja. Ja, aber die Eule ist ja eine Familie, glaube ich, zu der der Uhu gehört, oder? Der Uhu gehört auch zur Familie der Eulen.
Ja, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Okay.
Es
ist ein Vogel.
Klapp.
Ja, es ist ein Vogel mit eulenartigem Charakter. Wahrscheinlich auch ein Uhu. Okay, und der steht da und guck mal, wie der lässt sich nicht beeindrucken von diesem Wasserstrahl. Der steht da einfach ehern, steht wie ein Fels in der Brandung, sagt man manchmal. Dieses Wort, was Luther mit Keuschheit übersetzt, steht in meiner Übersetzung in der Menge mit Besonnenheit. Keuschheit, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Das ist die verzichtbereite Liebe Gottes. Ich verzichte, ich bleibe dabei, ich stehe zu meinem Wort. Ich begebe mich nicht in eine Situation, die gefährlich werden könnte. Ich enthalte mich lieber. Ich möchte bei dem bleiben, was ich erkannt habe. Selbstbeherrschung, vielleicht auch Kontrolle. Jemand sagte, da steckt das Element der Konzentration drin. Ich konzentriere mich auf das, was Not tut. Wahrscheinlich wusste der Uhu, dass ihm kein Leid droht. Er muss nicht unbedingt wegfliegen. Selbstbeherrschte Menschen bleiben. Die stehen dazu. Die lassen sich nicht gleich in Unruhe bringen. Sie sind kontrolliert. Und dazu lesen wir einfach diesen wunderbaren Vers. Und damit komme ich auch zum Abschluss. Philipper 2, Vers 7. Nein, er entäußerte sich selbst seiner Herrlichkeit. Er hielt nicht fest an seinem Platz im Himmel. Er nahm Knechtsgestalt an, ging ganz in menschliches Wesen ein und wurde in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden. Dieses letzte Bild, Verzichtbereitschaft, sich auf das zu konzentrieren, worauf es ankam. Und Jesus kam, um zu leiden, um zu sterben, bis zum Tod am Kreuz. An dieser Stelle merkt man, das ist der Himmel und das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Die Welt ist nicht keusch. Die Welt ist nicht selbstbeherrscht. Da trifft der Himmel in Pilatus und Jesus, der Himmel so auf die Welt, die kollidieren. Das sind zwei verschiedene Welten. Die eine ist die Welt Gottes und die andere ist die Welt, in der wir leben. Gottes Liebe ist nicht die Liebe dieser Welt.